Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Auch in Europa, der Kontinent hat im letzten Jahr unter dem wärmsten bislang erfassten Sommer gelitten. Zu der Hitze kam auch noch die dramatische Trockenheit, die in einigen Regionen Südeuropas nach einem regenarmen Winter bis heute anhält. Die dramatischen Bilder aus Norditalien sind vielen noch präsent, aber auch Südfrankreich meldet aktuell leere Talsperren und sehr tiefe Grundwasserstände. Ich sprach vor der Sendung mit Professor Dietrich Borchert, Hydrologe beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, und wollte von ihm wissen, ob uns die Dürreperiode 2018 bis 2020 und auch der letzte Sommer eine Vorstellung davon gegeben hat, wie es um die Wasserverfügbarkeit in Europa zukünftig steht.
Davon würde ich ausgehen und davon sollten auch alle Verantwortlichen, aber letztlich auch die Bevölkerung ausgehen. Denn diese Jahre, diese Hitzesommer, diese Verschiebungen der Niederschläge, aber auch die Zunahme der Extreme mit langanhaltender Trockenheit und Dürreperioden, dann aber auch Starkregenereignisse mit Sturzfluten, sind in der Tat das, was wir unter den Bedingungen des sicher noch weiter verstärkenden Klimawandels erwarten dürfen in den nächsten Jahrzehnten. Also mittelfristig muss man davon ausgehen.
Sie haben es gerade schon ganz kurz angesprochen. Gehen diese langen Dürreperioden im Gegenzug einher mit einer Zunahme von Starkregenereignissen in genau diesen Gebieten?
Das ist tatsächlich die Tendenz, die wir sehen und die letztlich auch die besten Modelle, Klimamodelle gekoppelt mit Modellen des Wasserkreislaufes vorhersagen für die Zukunft. Nämlich, dass sich in vielen Regionen im Mittel, damit meinen wir Jahresmittel, die Dinge nur langsam ändern, zum Teil sogar wenig ändern, aber eben die Extreme und damit die Ausschläge stärker werden. Und das ist genau das, was es jetzt gilt zu lernen, erstens zu verstehen, worin bestehen diese Extreme, wo treten sie gehäuft auf, wie groß sind die Ausschläge, weil an Mittelwerten können wir in Zukunft das Wassermanagement nicht mehr orientieren.
Welche Regionen sind denn von diesen Extremen, also sei es um die Trockenheit oder die Starkregenereignisse, welche Regionen sind da besonders betroffen im Süden Europas?
Also im Süden Europas dominiert zunächst mal dieses Thema Trockenheit und Hitzewellen und damit auch die Temperaturen, die ja immer extremer werden. Wir haben ja Rekordhitzetemperaturen, die bis an die Grenze dessen gehen, was der Mensch überhaupt so aushalten kann im Mittelmeerraum gesehen. Alle Prognosen sagen, dass sich das weiter verschärfen wird. Und man kann natürlich auch sagen, die Startbedingungen sozusagen für das Mittelmeer sind ja letztlich verglichen mit Nordeuropa einfach ungünstiger, weil es ja einfach durch die geografische Lage, wenn man so will, schon immer eine Region war, die mit Wasserextremen, mit Wasserknappheit, aber auch mit Hitze zu tun hatte. Und man kann ja auch daran erinnern, an die Aquädukte, die in der Römerzeit gebaut worden waren, um eine Stadt wie Rom aus sehr, sehr großer Entfernung mit Wasser zu versorgen. Das gilt aber auch für viele historische Städte, beispielsweise in Südfrankreich oder auch in Griechenland. Die zeigen ja, dass man schon immer mit diesem Thema zu tun hatte, Wasser dorthin zu bekommen, wo es gebraucht wird.
Mit welchen Methoden könnte denn die Wasserverfügbarkeit unter diesen erschwerten Bedingungen erhalten bleiben in der Region?
Die Wasserverfügbarkeit ist ein zentrales Thema und letztlich ist das erste Thema Wasserverbrauch. Denn einige und nicht wenige der Knappheiten, mit denen wir in bestimmten Bereichen zu tun haben, haben sehr viel auch mit einem exzessiven Wasserverbrauch zu tun, der viel höher ist, als er nach dem Stand der Technik sein müsste, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Ein zweites Thema sind große Leitungsverluste in Fernleitungen von Trinkwasserversorgungssystemen zum Beispiel. Das gilt sowohl für Frankreich, aber auch für Italien. Das gilt aber auch für andere Länder. Das heißt, die Verschwendung ist nach wie vor erschreckend und aber auch erstaunlich hoch, wenn man zugrunde legt, dass eigentlich die Knappheit jedem bekannt sein müsste. Und das kann man weiter spinnen, auch in die Landwirtschaft, in großen Teilen und in bestimmten Anbauregionen. Spaniens und Südfrankreichs zum Beispiel wird mit Methoden bewässert, die in Israel beispielsweise niemand mehr anwenden würde. Und das sage ich mit dem Hintergrund, dass Israel, was die Nutzungseffizienz des Wassers gerade in der Kulturlandwirtschaft quasi Weltmeister ist und den höchsten Standard umsetzt und dort auch im Grunde genommen weitgehend zurechtkommt, denn solche Probleme, wie wir sie jetzt aus Italien und Frankreich zum Teil gehört haben, sind in Israel weitgehend unbekannt, obwohl das Wasser dort noch knapper ist.
Sie sprechen jetzt von dieser Tröpfchenbewässerung, wo direkt an der Nutzpflanze das Wasser tröpfchenweise abgegeben wird.
Genau so ist es. Also das ist eine bedarfsorientierte Steuerung Das ist aber auch die Frage, wo kommt Wasser her? Natürlich ist es in Israel auch so, dass Wasserumleitung, aber auch Meerwasserentsalzung und so weiter eingesetzt wird. Aber im Kern ist es so, dass die Wassernutzungseffizienz eben sehr, sehr hoch ist.
Sie hatten vorhin auch die Leitungsverluste angesprochen. Es ist relativ bekannt, dass gerade in Italien ein sehr hoher mehrstelliger Prozentsatz des Wassers versickert, weil einfach die Leitungen marode sind. Gilt das auch für andere Länder?
Das gilt auch für andere Länder. Es ist ein weit verbreitetes Problem. Es gibt vergleichsweise wenige Länder, in denen Wasserverluste sozusagen auf das technische Minimum reduziert werden. Wasserverluste gibt es in jedem Wasserverteilungssystem, so sehr man sich auch anstrengt. Aber das gilt beispielsweise für Deutschland. Deutschland hat ein sehr gut unterhaltenes und auf die Verluste minimiert ausgelegtes Wasserversorgungsnetz. Das gilt auch für viele skandinavische Länder. Aber dann sind wir schon fast am Ende, wenn man das mal global betrachtet, weil in vielen Regionen erstaunlicherweise immer wieder die eher mit Wasserknappheit zu tun haben, das ein Riesenproblem ist. Und das gilt sowohl für die Trinkwassernetze, aber auch, wenn wir zum Beispiel an die USA denken, an große Verteilungssysteme zur landwirtschaftlichen Bewässerung.
Sie hatten es ja eingangs schon dargestellt. Das eine sind die immer länger werdenden Dürreperioden bei großer Hitze. Also fehlender Niederschlag bei zunehmenden Starkregenereignissen auf der anderen Seite. Welche Rolle spielt da die Wasserspeicherung? Beziehungsweise jetzt, wenn wir über Anpassungsmaßnahmen sprechen, welche Möglichkeiten bestehen da bei diesen Starkregenereignissen, die so aufzufangen, dass sie später zur Verfügung gestellt werden können, die Wassermassen?
Bei Starkregenereignissen kann man nicht alles Wasser auffangen, was gerade in kurzer Zeit in hoher Intensität fällt. Aber gemessen an dem heutigen Zustand sehr viel mehr, als wir es gegenwärtig tun. Und das ist auch das Gebot, um das es geht. Man muss konsequent über den Weg des Wassertropfens oder den Weg des Wassertropfens entlang seines Fließweges in das Grundwasser, in die Flüsse, in die Meere, letztlich an jedem Punkt ansetzen, wo Speicherung möglich ist. Und das fängt, wenn wir an städtische Gebiete denken, an, dass die Regenwasserspeicherung, die kann man unterirdisch speichern, die kann man versickern ins Grundwasser, sehr viel mehr, als wir es tun. Das setzt natürlich Entsiegelung voraus. Aber wir haben auch Stadtgewässer, die man nutzen kann. Man kann sich Grünanlagen vorstellen, die mal ein, zwei Tage vielleicht eingestaut sind, in denen das Wasser dann versickern kann. Und es gibt unter den Städten schon heute riesige unterirdische Speicher, in denen das Wasser tatsächlich wie in Tanks gespeichert werden kann und dann in Zeiten genutzt werden kann, wo es vielleicht heiß und trocken ist. Und wenn wir jetzt an die Landschaft denken, in der Landwirtschaft, ist das natürlich auch ein großes Thema. Da muss viel von dem zurückgenommen werden, was wir in der Vergangenheit übertrieben haben, nämlich die Drainage der Landschaft, sie möglichst schnell trocken zu machen, um dann mit großen Maschinen ackern zu können. Bäche sind begradigt worden, tiefer gelegt worden. Wir haben das Grundwasser abgesenkt weitgehend. Wir haben Feuchtgebiete trockengelegt, Moore entwässert. Und das gilt es ein Stück weit, wir sprechen vom Landschaftswasserhaushalt, zurückzunehmen. Und das kann man mit einem Paradigmenwechsel beschreiben, nämlich vom Primat der Ableitung, der Trockenlegung hin zum Rückhalt und zum Feuchteerhalt.
Passend zum Synthesebericht des Weltklimarates sprach ich mit Dietrich Borchardt, Hydrologe beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, über die Wasserverfügbarkeit in Südeuropa.